Hallo, herzlich willkommen zu Burn Rate, dem Wissen Insider Podcast. Ich rede hier mit Gicho Ferreri über die Startup-Szene mit dem Schwerpunkt auf Venture Capital. Folge 97 steht auf dem Programm. Wir nehmen auf am Donnerstag, dem 28. Mai um 21 Uhr am Abend. Dieser Podcast wird gesponsert von unseren Partnern R-Ventures und Wenger Fieli. Yagi, was sind heute die Themen?
Die News von heute starten wir in Bern bei den Startup Days und schauen darauf, wie sich das Schweizer Startup-Ökosystem heute gerade fühlt. Dann sprechen wir über zwei Startups aus dem HSG Start Accelerator, Athen Robotics und Surface Cleantech. Und dann haben wir in den News noch etwas von Nvidia. Die investieren aktuell massiv in KI-Startups und treten als Infrastrukturpartner für viele Firmen auf. Im Schwerpunktthema geht es dann ums Fundraising, warum viele Founder extrem viel arbeiten, aber trotzdem nicht wirklich weiter vorankommen beim Fundraising-Prozess. Dann haben wir heute keine Hörerfrage, sondern wir haben Ulrike Preunt von Reef zu Gast. Sie raisen aktuell eine Finanzierungsrunde bei unserem Partner Omnium. Und zum Schluss schauen wir natürlich wie immer auf die Transaktionen der Woche.
Sehr gut, starten wir mit den News der Woche. Genau, wir schauen zuerst nach Bern. Dort hat sich die Schweizer Startup-Szene für zwei Tage getroffen bei den Swiss Startup Days 2026 im Kursaal. Insgesamt kamen rund 1500 Teilnehmende zusammen. Das waren Gründerinnen, Gründer, Investorinnen, Investoren, Corporates, Forschende sowie auch Ecosystem Builder. Also ein großes Gathering in Bern. Die Stimmung war laut Startup-Ticker gut, aber nicht euphorisch, also Selbstbewusstsein ja, aber auch viele nachdenkliche Töne hätte man gehört, vor allem rund um Finanzierung, Growth Funding und eben die Frage, wie breit zugänglich das Schweizer Startup-Ökosystem wirklich ist. Ja, am Haupttag des Swiss Startup Days gab es dann über 600 geplante One-on-Ones, mehr als 40 Sessions und über 125 Speaker. Die Keynotes kamen unter anderem von Unicorn-Founder wie Julian Teike von WeFox sowie Hani Rashwan und Ophelia Snyder von 21 Shares. Themen waren AI Growth, Gründerpersönlichkeit und die Frage, wie man aus der Schweiz heraus wirklich große Firmen baut. Guy, du warst vor Ort. Wie hast du die Startup Days in diesem Jahr erlebt?
Ja, du, ich bin natürlich immer an den Startup Days in Bern, Home Turf, Heimspiel. Das ist ein Must-Event für alle, die im Berner Ökosystem etwas mit Startups zu tun haben. Ich habe natürlich mit ganz vielen Startups diskutiert. Da war klar, wie immer an diesen Events, sie sind konkret auf Fundraising-Suche, teilweise auch auf Partnersuche. War durchaus spannend, mich hier mit diesen Gründern und Gründerinnen auszutauschen. Dann hatte ich natürlich wie immer ein Update oder Catch-up mit verschiedenen GPs von Fonds. Das macht man ja auch immer an diesen Netzwerk-Events, würde ich jetzt mal sagen, wo das ganze Ökosystem teilnimmt. Und auch da, das ist immer sehr hilfreich, wenn man sich da kurz über aktive Cases austauschen kann, wenn eben einer der Early Stage VCs schon drin war, mit CVCs und Instis, die sich für Startups interessieren, da habe ich mich natürlich auch ausgetauscht. Wie jedes Jahr ist ganz wichtig, damit man da die Brücken schlägt, wenn mal eine Portfoliofirma oder ein anderes Startup, das man unterstützt, hier einen Link braucht, dann hat man genau die richtigen Leute vor Ort und da waren ABB und Axpo, die sind beide sehr motiviert, jetzt aktuell wieder mit Startups etwas zu machen. Das hat mich sehr positiv gestimmt. Dann natürlich alle Ökosystempartner, die sind immer voll motiviert, etwas beizutragen. Und schlussendlich, wie immer, durfte ich ein Panel moderieren für Are Ventures und die BKB. Dieses Jahr hatten wir das Thema Angels or Not. Wann macht es Sinn, Angels an Bord zu haben? Auf dem Panel war Jürg Schwarzenbach als Investor, dann Maximilian Rotenberger von Spacetech und Raffi Oberholzer von Ava. War extrem eine spannende Diskussion. Erik Postel von Substring hat da natürlich auch noch quasi die Co-Moderation gemacht, wie jedes Jahr. So der Key, der aus dieser Diskussion kam, vielleicht das auch noch kurz zusammenfassen, habe ich sicher noch eine Minute für unsere Hörer. die beiden Startups für die, also SpaceTech und Ava, war es essentiell, Business Angels an Bord zu haben. Das hört man heute auch nicht mehr immer einfach so direkt. Es sind Hardware-Startups mit doch relativ großem Kapitalbedarf und die waren angewiesen, bei der Gründung Kapital von wohlwollenden Angels, die Startups verstehen, aufzunehmen. Auch die wissen, dass es nicht so schnell geht und die haben natürlich bei Angels aus dem Umkreis von Are Ventures vor allem geraced, aber nicht exklusiv. Ihre Themen, die Sie da erwähnt haben, wieso Sie Angels aufgenommen haben, habe ich auch noch spannend gefunden. Für die beiden Gründer war es wichtig, die Angels, sie haben Governance und Accountability mitgebracht. Es ist nicht mehr einfach ein eigenes Projekt, wo man sein eigenes Geld vermehrt, sondern es motiviert zusätzlich, weil man dann den Erfolg für alle erwirtschaften will und ja auch ein bisschen Rede und Antwort stehen muss, jedes Quartal, was man jetzt wirklich mit der Zeit erreicht hat und wie man das Business vorangetrieben hat. Und vielleicht noch als letzter Punkt, das hatte ich auch sehr spannend gefunden, die Antwort zum Thema Oversubscription. Da hat, ich sage jetzt nicht wer, einer der beiden Gründer keine Sekunde gezögert und gesagt, hey, unbedingt das Kapital aufnehmen, auch wenn es ein bisschen mehr Dilution gibt. Die Investoren, die sind dann interessiert zu investieren, die werden auch einem auch weiter mithelfen. Wenn man da mal absagt, ja, dann werden die Investoren auch nicht mehr investieren. Noch der Schluss des langen Monologs am Abend der Startup Days. Das war jetzt die zweite oder dritte Edition von Bernpreneur. Finde ich auch noch spannende Initiative. Initiiert von der Volkswirtschaftlichen Gesellschaft Bern und B-Advanced. Da hat Beat Brechbühl und Roger Neuerschwander und das Team der Startup Days die Startups und KMUs zusammengebracht, dass da eben auch die Brücken geschlagen werden und die zusammenarbeiten können. Da waren ungefähr 40 Leute und war ein extrem spannender Austausch zwischen Gründern und Unternehmen. Und natürlich Dank geht auch an alle Organisatoren und natürlich Fabian Wassmer, den ich immer wieder gut treffe und die Gespräche sehr schätze, und auch Dominik Isler selbstverständlich.
Sehr gut, vielen Dank. Gehen wir in die Ostschweiz beim Demo Day des HSG Start Accelerators. Haben 8 Startups die zweite Kohorte des Programms abgeschlossen und ihre Lösungen vor Investorinnen, Partnern und Gästen präsentiert. Besonders spannend, 2 Startups haben im Rahmen des Accelerators Investments erhalten, nämlich Iton Robotics und Surface Cleantech. Iton Robotics entwickelt eine Drohnenlösung, die sich an Strukturen anheften kann, um Inspektions- und Wartungsarbeiten in der Höhe direkt vor Ort durchzuführen, also ohne Gerüstbau oder Rope Access. Das kann nicht Kosten senken und Ausfallzeiten reduzieren, gerade bei Infrastruktur, Industrieanlagen oder schwer zugänglichen Gebäuden. Und Surface Cleantech dann arbeitet an einer verstärkenden Beschichtung für kompostierbare Verpackungsfolien. Diese wird wie eine Tinte aufgetragen und soll es Herstellern ermöglichen, bis zu 30% Material einzusparen, ohne Performance oder Kompostierbarkeit zu verlieren. Die HSG betont dabei besonders die Rolle des panalpinen Innovationsökosystems und der Ostschweiz. Hochschulen, Industrie und Unternehmertum liegen dort eng beieinander und genau das soll skalierbare Deep Tech-Ideen schneller Richtung Markt bringen. Guy, was ist für dich spannender jetzt? Die konkreten Investments, die wir gehört haben, oder die Signalwirkung, dass eben Deep Tech oder allgemein Tech in der Ostschweiz stärker institutionalisiert wird?
Ja, für mich würde ich jetzt mal sagen, die Signalwirkung ist da schon noch fast spannender. Die einzelnen Investments sind sicher auch wichtig, aber es sind ja Beiträge bis zu 200.000 Schweizer Franken. Ist nicht nichts, aber es sind auch jetzt nicht Riesenbeiträge für große Themen. Ich meine, Aiden Robotics und Surface Cleantech, das sind beides starke Beispiele, die sehr konkrete industrielle Probleme lösen, Arbeiten in der Höhe günstiger und sicherer machen. Das ist ein Thema, das wir schon oft gehört haben, und wenn das dann wirklich effektiv funktioniert, ist natürlich extrem spannend. Und dann natürlich Verpackungsmaterial reduzieren, ohne die Nachhaltigkeit zu opfern, das ist natürlich extrem eine positive Story, die da aufgebaut werden kann. Und natürlich wichtig finde ich auch, dass die Ostschweiz hier versucht, Deep Tech systematisch zu bauen. wenn eine Uni wie die HSG Investoren und Industriepartner eng zusammenbringt, dann entsteht hier nicht nur ein Demo-Day, sondern eine echte Pipeline auch für die Investoren. Und solche regionalen Initiativen, Deep Tech Pipelines, die finde ich durchaus wichtig, wenn die Schweiz nicht nur gute Forschung, sondern eben auch skalierbare Firmen daraus machen will. Die HSG ist ja bekannt, die Business School, und dann kommt die ETH mit der Tech und die EPFL. Das ist also ein guter Setup, finde ich. Ja, Max, Aiton Robotics und Surface Cleantech klingen ja beide sehr anwendungsnah. Ist das für dich typisch für erfolgreiche Deep Tech Startups? Also weniger Science Fiction und doch mehr ein konkreter Industrial Use Case?
Ja, ich glaube schon, Deep Tech wird ja oft als etwas sehr Abstraktes wahrgenommen, viel Forschung, meistens lange Entwicklungszyklen, relativ komplexe oder auch komplizierte Technologien. Aber die besten Deep Tech Cases sind meistens sehr konkret, muss man sagen. Also Aiton Robotics adressiert ein klares Problem und das ist auch bei Surface Cleantech der Fall. Und genau da entsteht eben Marktpotenzial. Also nicht nur, weil die Technologie spannend ist, sondern weil der Kunde sofort versteht, welches Problem damit gelöst wird. Und ich glaube, deshalb macht die Wahl auf diese beiden Firmen sehr viel Sinn. Blicken wir noch kurz in die USA und zwar auf Nvidia. Nvidia hat im letzten Quartal, also letztes Quartal, das sind 18,6 Milliarden Dollar in einem Quartal in Venture Capital-ähnliche Investments beziehungsweise nicht börsenkotierte Beteiligungen gesteckt. In der Bilanz standen im Aprilquartal insgesamt 42,3 Millionen Dollar an Non-Marketable Equity Securities. Ein Jahr zuvor waren es noch 3,2 Milliarden Dollar. Das ist doch ein massiver Sprung und es zeigt, Nvidia ist eben nicht mehr nur der wichtigste Zulieferer des KI-Booms. Nvidia wird immer stärker auch zum Finanzierer des KI-Booms. Auf den ersten Blick generiert Nvidia enorme Mengen Cash, weil ihm alle Welt KI-Chips kauft oder kaufen möchte. Laut MarketWatch lag der Free Cash Flow von Nvidia im letzten Quartal bei 48,6 Milliarden Dollar, eine Dimension, die weltweit nur sehr wenige Unternehmen erreichen. Aber die spannende Frage ist natürlich, wie viel diese Nachfrage wird indirekt durch Nvidia selbst mitfinanziert. Denn wenn Nvidia in KI-Startups, Cloud-Anbieter oder Infrastrukturpartner investiert und diese Firmen dann wiederum Nvidia-Chips kaufen, entsteht ein Kreislauf. Und das kann strategisch nicht sehr, sehr clever sein, aber es macht das System auch fragiler, muss man sagen. Nvidia hängt dann nicht nur an der echten Endkundennachfrage, sondern zunehmend auch an der finanziellen Gesundheit der eigenen Partner. Ja, Guy, ist es für dich jetzt einfach kluge Ökosystemstrategie von Nvidia oder riecht das schon nach einer Art Vendor Financing, bei dem ein Anbieter seine eigene Nachfrage mitfinanziert?
Ja, da muss man schon sagen, das beides für mich strategisch ist es natürlich extrem logisch. Nvidia will, dass möglichst viele KI-Unternehmen auf seine Infrastruktur aufbauen. Und wenn sie Kapital geben, dann entsteht natürlich eine Bindung, Zugang und hat auch ja, vielleicht ein bevorzugter Weg zur Hardware von Nvidia. Und das ist schon eine klassische Plattformstrategie, aber halt einfach eine mit enormen Geldbeträgen, das muss man schon sagen. Das sind nicht ein paar Millionen, sondern einfach x und zig Milliardchen, die da Nvidia ihren Kunden verspricht. Gleichzeitig ist der Vendor-Financing-Aspekt natürlich nicht zu ignorieren, wenn ein Teil der Kunden einfach nur deshalb weiter aggressiv GPUs bei Nvidia kauft, anstatt bei anderen Marktteilnehmern. Einfach nur, weil das Kapital halt jetzt eben von Nvidia zugesprochen wurde, dann ist die Nachfrage doch schon weniger sauber, als die auf den ersten Blick aussieht. Das heißt nämlich nicht automatisch, dass es schlecht ist, aber Investoren sollen dann schon genauer hinschauen, kommt das Wachstum aus echter Produktnachfrage oder aus einem Kreislauf von Kapitalchips, Cloud-Kapazität und dann ja, wieder einer nächsten Finanzierungsrunde. Ja, Max, was bedeutet diese Entwicklung für KI-Startups? Ist Nvidia als Investor ein riesiger Vorteil oder kann es auch gefährlich werden, wenn ein Startup zu abhängig von einem strategischen Infrastrukturpartner wird?
Nee, das ist, glaube ich, nicht ein großer Vorteil. Es bringt viel Kapital, Glaubwürdigkeit, Zugang zu Hardware und manchmal auch immer Kunden oder Partner. Gerade in einem Markt, in dem Rechenkapazität der Engpass ist, kann das sehr, sehr wertvoll sein. Aber eben, wir haben es gehört, die Abhängigkeit ist real. Wenn dein Investor gleichzeitig dein wichtigster Lieferant ist, kann das deine Strategie verzerren. Du optimierst dann vielleicht stärker auf GPU-Verfügbarkeit und NVIDIA-Kompatibilität als auf echte Differenzierung im Markt. Und für spätere Investoren stellt sich die Frage, ist das Startup eigenständig stark oder Teil eines finanziell-technischen NVIDIA-Clusters? Die größere Gefahr ist natürlich auch, dass viele KI-Startups nicht auf nachhaltigen Unique Economics basieren, sondern auf ständig fallenden Kapitalkosten und verfügbaren Chips. Solange der Markt euphorisch ist, funktioniert das sehr gut. Aber wenn jetzt die Finanzierung knapper wird oder KI-Umsätze nicht schnell genug nachziehen, sieht man sehr schnell, welche Firmen echte Nachfrage haben und welche eben nur Teil des Infrastrukturbooms waren. Also long story short, ich denke, die Spreu wird sich da vom Weizen trennen.
Diese Folge wird präsentiert von Are Ventures, dem Berner Business Angel Club. Are Ventures bringt ambitionierte Schweizer Startups mit erfahrenen Investorinnen und Investoren zusammen, die mehr bieten als nur Kapital. Ein starkes Netzwerk, echte Expertise und hands-on Support für die entscheidenden frühen Schritte. Wenn ihr als Startup wachsen wollt oder als Investor Zugang zu den spannendsten Frühphasendeals sucht, dann bewerbt euch für unsere nächste Veranstaltung unter www.areventures.ch. Wenger und Wiley, Ihre Partnerkanzlei für Startups. Ob Gründung, Finanzierungsrunde oder Exit, Startups stehen vor komplexen rechtlichen Herausforderungen. Wenger und Wiely begleitet Gründerinnen und Gründer in jeder Phase ihres Unternehmens mit maßgeschneiderter Beratung zu Gesellschaftsrecht, Finanzierung, Steuerfragen und IP-Schutz. Wenger und Wiely, Ihre Rechtsberatung für Startups.
Ja, Guy, bevor wir zum Schwerpunktthema kommen, noch schnell ein Ausflug in die Space-Tech-Industrie. Wir haben da ja einen großen Börsengang, gell?
Ja, absolut. Das ist nicht Space Tech, die hat das ist kleine Schweizer Startup, sondern natürlich SpaceX von Elon Musk. Die gehen mit einer bombastischen Bewertung von, jetzt fast 2 Billionen US-Dollar an die Börse. Also es wird extrem spannend, ob sie da alles Kapital aufnehmen können und wie sich die Nachfrage an dem Titel dann auch in den ersten Wochen effektiv darstellt. Ich meine, die Economics, die sie da haben, die sind ein bisschen out of the world, halt eben im Space extrem hohe Multiples auf den Umsatz und auf den Gewinn, was man sonst eigentlich nicht sieht, und es gibt genug Elon-Fans, die jetzt auf diese Bewertung aufspringen wollen. Ich glaube, das kommt sehr gut. Ich weiß nicht, was meinst du dazu?
Ja, ich habe mich jetzt mal durch diesen Dschungel von Unterlagen gekämpft und mir ist eine Zahl ins Auge gestochen. Was denkst du, was sind die Stimmrechtsaktien für Elon Musk? Wie viel hält er? Was denkst du?
Das sind irgendwie, glaube ich, 80% oder 81%. Da bin mir nicht sicher, ob ich die Zahl nicht gespeichert
habe. Fast 85%.
85%.
Also 85%, genau. Und ich glaube, das sind sich die Investoren nicht wirklich bewusst, dass er wirklich halt alleine entscheiden kann, de facto. Und ich möchte hier auf einen spannenden Artikel aus der Financial Times aufmerksam machen von heute Donnerstag. Es ist ein Meinungsartikel und es geht darum, dass eben der Journalist aufzeigt, dass Firmen wie Meta, die auch über einen sehr hohen Voting Share Anteil von Mark Zuckerberg verfügen, an der Börse mit einem Malus von den Investoren behandelt werden. Und er behauptet, und das ist dann so ein bisschen die Quintessenz, dass deshalb eben SpaceX eine gefährliche Investition sein könnte, weil eben Elon Musk de facto alles selber entscheiden kann und weil man ja auch weiß, dass der Elon Musk jetzt nicht immer, sage ich mal, rein rational entscheidet, kann das je nachdem dann
freundlich
auch,
gesagt.
Kann das dann je nachdem auch gefährlich werden. Also ich kann den Artikel sehr empfehlen, vielleicht können wir ihn auch in den Notes dann noch verlinken. Also wirklich sehr interessant. Aber kommen wir doch zum Schwerpunktthema. Ja, heute geht es um etwas, das wahrscheinlich jede Gründerin und jeder Gründer kennt, sobald eben Fundraising auf der Agenda steht. Man hat das Gefühl, viel zu tun und trotzdem bewegt sich der Prozess nicht richtig voran. Ja, man arbeitet am Pitch Deck, man macht die Equity Story, Investorenlisten werden aufgebaut, E-Mails werden immer wieder umformuliert, man bereitet sich auf mögliche Fragen, nasty questions vor. Und auf den ersten Blick sieht das alles nach Fortschritt aus und natürlich sind diese Dinge auch wichtig, aber genau hier liegt oft das Problem. Viel Aktivität bedeutet nicht automatisch viel Progress. Es gibt Founder, die sehr lange im stillen Kämmerlein optimieren. Sie wollen erst rausgehen, wenn das Deck perfekt ist, die Liste vollständig ist und eben die Equity Story sitzt. Und das fühlt sich dann sehr sicher an, weil man eben noch keine direkte Ablehnung bekommt. Aber gleichzeitig fällt dadurch natürlich das Wichtigste, nämlich echtes Feedback vom Markt. Die andere Gruppe von Foundern geht viel früher raus, nicht komplett unvorbereitet natürlich, aber eben auch nicht mit dem Anspruch, alles perfekt zu machen. Sie sprechen mit Investoren, bekommen Rückfragen, hören Skepsis, kassieren vielleicht auch Absagen, aber sie lernen. Und genau dadurch wird der Pitch oft schneller besser als durch wochenlanges internes Optimieren. Für mich ist das der zentrale Punkt. Fundraising ist eben kein theoretischer Vorbereitungsprozess, sondern ein Lernprozess. Ein Deck wird nicht nur dadurch besser, dass man Folien verschiebt oder Formulierungen glättet. Es wird deshalb besser, wenn man versteht, welche Fragen Investoren wirklich stellen, wo sie aussteigen, weshalb sie aussteigen und welche Teile der Story noch nicht überzeugend sind. Ja, spannend ist natürlich auch der psychologische Aspekt. Vorbereitung fühlt sich produktiv und kontrollierbar an. Outreach hingegen ist sehr unangenehm, weil man sich exponieren muss. Eine unbeantwortete E-Mail, ein kritischer Call oder ein klares Nein, das tut schon auch weh. Aber genau diese Momente liefern die Informationen, die man braucht, um voranzukommen. Ja, und wenn Fundraising dann noch unter Zeitdruck passiert, wird dieser Unterschied noch größer. Wer nur noch wenige Monate Runway hat, kann es sich eigentlich nicht leisten, Vorbereitung und Outreach nacheinander zu machen. Dann müssen eben beide Dinge parallel laufen, rausgehen, lernen, anpassen, nachfassen, priorisieren und dann wieder von vorne. Deshalb wollen wir heute darüber sprechen, warum manche Founder trotz harter Arbeit im Fundraising nicht weiterkommen und wie man aus einem diffusen, überwältigenden Prozess einen klar strukturierten Prozess macht. Guy, warum bleiben so viele Founder so lange in der Vorbereitungsphase hängen, statt wirklich mit Investoren zu sprechen?
Ja, ich meine, du hast erwähnt, die Vorbereitung, die fühlt sich halt einfach kontrollierbar an. Man hat das Pitch-Deck vor sich, man weiß, hey, da kann man noch ein bisschen rumschleifen, und bis es dann wirklich perfekt aussieht. Und dann merkt man am Abend, hey, ich habe da zwei neue Slides gebaut oder zwei Slides wirklich verbessert, die Financials nochmal umgeschrieben, sodass jetzt vermeintlich jeder rauskommen sollte. Man hat noch 50 Investoren auf die Liste draufgepackt, weil man irgendwo 5 Stunden auf LinkedIn oder sonst auf einer Plattform gesucht hat. Dann die E-Mail, das auch erwähnt, die kann man 100-mal umformulieren. Man schreibt es ja immer noch selbst und weiß nicht, wie es das Gegenüber dann empfängt und was er daraus liest oder sie. Ich weiß es nicht genau dasselbe, das man sagen will. Und sobald man wirklich rausgeht, dann bekommt man halt eben das Feedback, wenn man Feedback erhält. Und dann wartet man vielleicht noch, da habe ich jetzt kein Feedback erhalten bei den nächsten 5, da warte ich jetzt nochmal drauf, bis die etwas dazu sagen. Können Nein sein oder hey, we'll get back to you in 2 weeks. Und viele Gründer und Gründerinnen verwechseln deshalb oft Aktivität mit Fortschritt. Sie sind zwar sehr beschäftigt, aber sie lernen eigentlich nichts vom Markt, währenddem, dass sie die Unterlagen vorbereiten. Der Fortschritt, der entsteht effektiv erst dann, wenn man mit echten Investoren diskutiert, diese auch Zweifel äußern und auch klar sagen, warum sie nicht investieren. Da weiß man, wie man jetzt den Pitch anders machen soll beim nächsten. Das muss man sich natürlich immer reflektieren, wenn eine Absage kommt, wieso hat das nicht funktioniert? War es einfach der falsche Investor oder haben sie etwas gesehen, dass wir nicht gesehen haben oder dass wir viel besser rausschälen müssten, sei es schon nur die Vision oder wie das Problem gelöst wird, eine Competition sliden, ja, braucht man einfach das Marktfeedback, finde ich ganz wichtig.
Ja, was wäre aus deiner Sicht der beste Prozess? Also wie sollten Founder Fundraising strukturieren, damit aus viel Aktivität eben auch echter Progress wird?
Ja, hier kann man eine klare Empfehlung machen. Fundraising ist ein Sales-Prozess. Man erhält ja schlussendlich Geld, ist zwar nicht Umsatz, aber schlussendlich Kapital auf dem Konto, also auch als Sales-Prozess behandeln. Und es ist einfach nicht eine einmalige Pitch-Deck-Prüfung, sondern man baut eine konkrete Pipeline auf, man hat irgendein Tool, HubSpot, Pipedrive, welches man auch immer hat, das geheißen Soho, gibt ganz viele davon. Ich kann einfach mal mit einer Free-Version beginnen, wo man eine eine klare Übersicht kriegt, wen hat man kontaktiert, wann hat man sie kontaktiert, wer hat reagiert, was war die Antwort, wann macht man genau ein Follow-up, ist es nach 5 Tagen, ist es nach 10 Tagen, ist es nach 2 Tagen, das muss man alles in quasi Fundraising-Prozess ganz klar definieren, auch wer ist warm, wer ist kalt, also wer ist da mehr interessiert, weniger interessiert, wo fühlt man die höhere Chance für ein Investment, wer braucht noch Informationen, man baut ein DDQ auf, es kommen ja ständig ähnliche Fragen und am besten fasst man die zusammen in einem Excel und das kann man dann einfach immer erweitert und wenn einer interessiert ist, schickt man das DDQ, dann sieht er auch, hey, da haben ja andere Investoren auch schon gute Fragen gestellt und ja, man muss dann auch ganz konsequent priorisieren, nicht einfach die Aufgaben machen, die sich am angenehmsten anfühlen, zum Beispiel eben die Fragen beantworten, die man sowieso mit ein bisschen Research beantworten kann oder aus dem Financial Model, sondern die den Prozess wirklich voranbringen, eben mit den Investoren nochmal. Also das Follow-up machen, mit ihnen diskutieren, ein bisschen hartnäckig sein, was an manchen auch nicht liegt, aber das muss man unbedingt machen. Das ist halt eben wirklich oft nicht die Stunde am Deck oder an den Unterlagen, sondern gezielt Follow-ups zu den Investorengesprächen oder neue Investoren zu finden an Events, Pitch-Veranstaltungen bei Aare Ventures, SickTick oder Start Angels in der frühen Phase oder dann in einer späteren Phase natürlich die VCs, die man anschreibt. Wie siehst du das, Max? Eine Absage von einem Investor, ist es ein Rückschlag oder kann sie auch ein wichtiger Datenpunkt sein für die Gründerinnen und Gründer?
Ja, eine Absage ist immer unangenehm. Wir sind uns das nicht so gewohnt, dass uns jemand Nein sagt hier in der Schweiz. Aber für mich ist eine Absage eben etwas sehr Wertvolles. Ja, gerade im Fundraising ist jedes Gespräch ein Signal. Vielleicht versteht der Investor den Markt nicht, vielleicht ist die Story noch nicht klar genug, vielleicht fehlt ein Beweis im Geschäftsmodell. Wichtig ist, dass man Absagen nicht nur emotional verarbeitet, sondern auch eben sehr stark analytisch anschaut. Also welche Fragen kamen immer wieder? Wo gab es Skepsis? An welcher Stelle ist das Gespräch gekippt? Daraus kann man dann Pitch Deck und Story deutlich schneller verbessern, als wenn man wochenlang allein daran arbeitet. Also es ist eben da ganz wichtig, dass wenn man präsentiert, dass jemand anderes vom Team die Investoren auch beobachtet oder wo runzeln sie die Stirn, wo haken sie nach, wo schütteln sie den Kopf, wo nicken sie, um eben Verständnis zu zeigen. Also es ist ganz, ganz wichtig, dass man doch genau hinschaut und eben sich dann auch diese nasty questions notiert, die eben wieder kommen, dass man dann entsprechend auch besser vorbereitet ist. Ja, ich muss ja sagen, das Deck ist dann nicht mehr so entscheidend, das wissen wir. Also wir schauen uns das Deck zwar auch selber an, auch heute haben wir wieder 2, 3 Decks zusammen besprochen, aber es ist halt schon immer noch das Eintrittsticket zu einem Gespräch. Aber der eigentliche Entscheid basiert eigentlich nicht auf dem Deck, sondern der Investment-Entscheid basiert immer auf einer Due Diligence, auf einem Gespräch, auf einem Vertrauen, das man aufbaut. Und deshalb ist es umso wichtiger, dass man diese Signale von den Investoren versucht zu lesen, quasi vorherzusehen und sich entsprechend dann darauf vorzubereiten.
Ja, vielleicht ein wichtiger Punkt, den ich hier noch gerade anfügen möchte, extrem spannend. Fragt auch, wenn ihr im Fundraising-Prozess seid, die Investoren, was ist ihr Prozess zur Entscheidungsfindung? Wie lange dauert es? Was für Informationen schauen sie an? Dann wisst ihr auch, ja, hey, ihr habt jetzt mal 3 Meetings gehabt mit dem Investment Analyst. Ist vielleicht nicht gleichzuwerten, wie ihr wart in einem Call mit einem General Partner von einem Fonds, der relativ schnell entscheidet und schlanke Prozesse hat. Also, wagt euch zu fragen, das ist auch ganz wichtig für Gründer. Ihr seid ja die Counterparties, müssen immer beide happy sein, wenn dann ein Deal stattfindet schlussendlich.
Ja, heute zu Gast im Burnery Podcast ist Ulrike Pfreund, Co-Gründerin und Co-CEO von Reefs. Reefs ist ein Schweizer Startup, das mit 3D-gedruckten Riffstrukturen aus Ton geschädigte Korallenriffe regenerieren und marine Biodiversity zurückbringen möchte. Aktuell startet Reefs eine Investmentkampagne auf Omnium und wir sprechen mit Ulrike über Ozeane, Impact, Wissenschaft, Unternehmertum und darüber, wie man aus einer großen Mission ein finanzierbares und skalierbares Startup baut. Herzlich willkommen bei uns, Ulrike.
Hallo Max, schön, dass ich da sein darf.
Ja, vielleicht ganz einfach. Was ist Reefs in einem Satz? Warum sollte das auch eben Menschen interessieren? Das als Folgefrage, die nicht täglich über Korallenriffe nachdenken.
Reefs ist ein Social Enterprise hier aus der Schweiz, mit dem wir global Korallenriffe wieder aufbauen. Das sollte alle interessieren, weil das bedrohteste Ökosystem dieses Planeten ist, von dem aber etwa 1 Milliarde Menschen abhängen und Billionen an finanziellen Wert jedes Jahr.
Ja, es ist ein riesiges Problem, wenn du das so erzählst. Wann hattest du persönlich zum ersten Mal das Gefühl, Korallenriffe sind nicht nur ein Umweltproblem, sondern wirklich ein Thema, dem du dein Leben widmen willst?
Das hat sehr stark begonnen 2017, witzigerweise auf einem eher so ein Unternehmertum Summer School im Silicon Valley. Ich bin ja eigentlich biologische Ozeanografin, also habe mich akademisch mit den Meeren beschäftigt, sehr, sehr lange. Und habe mich dort dann aber etwas in Richtung Unternehmertum orientiert. Und so Silicon Valley-Style gab es da so Moonshot-Thinking und man hat in Probleme reingeschaut, was sind die größten Probleme, die es derzeit zu lösen gibt. Das war eine ganz tolle Truppe von 90 Menschen aus der ganzen Welt. Und dort habe ich einfach mit der Passion, die ich schon mein Leben lang habe, einfach für Ökosysteme an sich, ich liebe auch die Wälder, über alles, wirklich, also alles, wo es irgendwie, wo viel los ist, wildnismäßig, habe aber einfach die Korallenriffe als das am stärksten bedrohte Ökosystem identifiziert, dort in dieser Zeit. Und gleichzeitig mich gefragt, wo kann ich denn mit dem, was ich eigentlich kann, hier in dieser Welt wirklich helfen? Und das war einfach die Schnittstelle, Korallenriffwiederaufbau, in dem ich meine akademische Expertise und ein sehr großes Problem miteinander verbinden konnte. Also da hat das so ein bisschen angefangen. Hat dann aber noch lange gedauert, also 2 Jahre, bis wir wirklich angefangen haben.
Ja, das ist eben vielleicht mal so ein bisschen, um rauszuzoomen, viele hören Korallensterben und denken, ja, das ist ja weit weg, irgendwo in den Ozeanen, gerade wenn wir hier in der Schweiz sind oder auch auf Europa blicken, wo wir dann nicht so große Korallenriffe rundherum haben. Warum betrifft dieser Zustand der Riffe denn auch uns in der Schweiz und Europa, sodass du von hier aus ein globales Unternehmen aufbauen willst?
Fun Fact, wir sind hier schon doch ziemlich von Korallenriffen sogar umgeben. Sie sind nur sehr, sehr alt. Und das sind die Dolomiten. Die Dolomiten ist ein Kalksteingebirge. Und das war zu Zeiten, als das Mittelmeer noch ein anderer Ozean war, tropisch, mal ein Korallenriff, das sich dann gehoben hat, ein ganz, ganz altes. Also eigentlich noch faszinierend. Nein, aber auch noch ein interessanter Bezug zur Schweiz ist der Faktor Biodiversität. Also Riffe sind ja das diverseste Ökosystem dieses Planeten. Danach kommen gleich die tropischen Regenwälder. Also da gibt es am meisten unterschiedliche Arten überhaupt pro Volumeneinheit. Oder pro Fläche, könnte man auch sagen. Und diese Vielfalt führt zu einer wahnsinnigen Fülle von genetischen Potenzialen, auf dem Potenzial an zum Beispiel pharmakologisch wirksamen Stoffen. Man nennt es Bioprospecting, das Suchen nach Arzneimitteln in Riffen. Damit machen wir gar nichts, jetzt momentan im Business. Es ist einfach nur ein interessanter Fact, den man auch zu einem Business wahrscheinlich ausbauen könnte, dass dort wahnsinnig viel an Krebsmedikamenten versteckt ist, an Schmerzmedikamenten, an antiviralen Medikamenten, an neuen Antibiotika. Und das ist aber generell ein Prinzip von Biodiversität. Deshalb ist es einfach schon an sich wichtig, auf dieser Welt die Vielfalt an Leben zu schützen, weil wir als Menschheit davon abhängig sind, dass wir irgendwann wahrscheinlich neue Ideen aus der Natur brauchen.
Das ist vielleicht ein bisschen abstrakt, was aber ganz konkret ist zum Beispiel, ist, dass wenn wir die Korallenriffe dieser Erde verlieren und wirklich, ich rede hier nur von tropischen Korallenriffen, die machen ja nur etwa 1% so der Meeresfläche aus, sagt man. Aber die globale Fischerei ist dann zum Beispiel bedroht. Weil im Meer hängt ja alles zusammen, einfach durch die Wasserströmung, die Natur des Meeres, und viele Fischlarven zum Beispiel leben in Korallenriffen und ziehen später aufs offene Meer, Thunfisch zum Beispiel. Wale sind abhängig von Korallenriffen, bestimmte Arten Wale. Und zwar akustisch. Sie hören, wo das Riff ist, und das benutzen sie jetzt, um zu navigieren und zum Beispiel nicht zu stranden. Und so, es ist einfach ein Ökosystem, das wahnsinnig viele Verbindungen hat zu dem ganzen Ozean. Und als Ozeanwissenschaftlerin, ich mache mir einfach wirklich Sorgen, wenn wir an die 100% der Riffe wirklich verlieren sollten. Ich weiß nicht, man weiß nicht, was mit dem Ozean passiert. Es ist ein Kipppunkt, von dem wir nicht wissen, was das Resultat ist, wenn der wirklich kippt. Wir könnten die Gesundheit des gesamten globalen Ozeans ins Risiko nehmen.
Ja, kannst du vielleicht unsere Hörerinnen und Hörer einmal bildlich mit auf den Weg nehmen? Was passiert, wenn ihr ein neues Riff installiert? Also was sieht man am Anfang und was verändert sich nach Monaten oder dann auch Jahren?
Wir setzen jetzt wirklich dort an, wo ein Riff teilweise degradiert ist oder komplett verschwunden ist aufgrund vergangener Ereignisse. Das heißt, man muss sich vorstellen, da war vorher ein Riff, das besteht ja aus einer gewissen dreidimensionalen Struktur, auf der dann Korallen wachsen und um die Fische drumherum schwimmen. Diese Struktur ist jetzt nicht mehr da. Stattdessen sehen wir, man nennt das Rubble Field, also etwas wie eine leere Landschaft, auf der so kleine Brocken Gestein liegen. Manchmal auch nur noch Sand, je nachdem, wie lang das Riffsterben her ist. Also ziemlich flach. Was wir jetzt machen, ist, wir katalysieren eigentlich die Regeneration des Riffes dadurch, dass wir dreidimensionale Struktur dort wieder hinbringen. Also wir bauen, das wurde in der Vergangenheit mal Schlösschen genannt, ein kleines Riffschloss. Wir bauen also diese dreidimensionale Struktur wieder auf, und zwar mit einem ganz extra dafür von uns entwickelten System. Das haben wir 2020 angefangen an der ETH zu entwickeln, das besonders gut funktioniert in dieser Katalyse der Ozeanregeneration, indem es alle möglichen Lebewesen einlädt, dort drin sich anzusiedeln. Nicht nur Korallen, auch Krebse, ganz viele Fische. Eigentlich alles, was man braucht dafür, dass es wieder funktioniert, kann sich dort ansiedeln. Und nach etwa einem Monat, eigentlich am Tag des Aufbaus sieht man schon die ersten Fische, die kommen und sich das anschauen. Man ist dann immer von Fischen umgeben, alle möglichen Arten. Sagen, vielleicht hier mein neues Zuhause, vielleicht möchte ich dort meine Eier legen. Und die Fische kommen zuerst. Nach etwa 6 Monaten sehen wir schon die ersten Korallen, je nachdem wo. Korallen sind ja Tiere, das heißt, die verteilen sich mit ganz kleinen Larven, die sind nur etwa 1 Millimeter groß, über die Wasserströmungen im Meer und brauchen genauso etwas wie unsere Strukturen, um sich wieder anzusetzen und anzufangen, ein neues Riff zu bilden. Das passiert also nach 6 bis 9 Monaten. Und in dieser Zeit etwa kommen auch, was wir Invertebraten nennen, also die Wirbellosen, da gehören so alle möglichen Krebschen und Würmer, Garnelen, Seegurken, Seesterne, die ganzen schönen Nudibranches für die Taucher. Da haben wir immer ganz viele. Und dieses Leben kommt etwas später als die Fische. Und wenn das aber dann alles da ist, dann sind eigentlich die ganzen Grundlagen dafür geschaffen, dass sich das System selbst tragen kann.
Schön, vielen Dank für diese Ausführung. Ja, ihr seid ja ein reines Frauengründerinnen-Team in einer Startup-Welt, die ja noch immer sehr männlich geprägt ist, wie wir wissen. War das jetzt für euch ein bewusster Teil eurer Identität als Unternehmen oder ist das einfach so organisch entstanden?
Das ist wirklich einfach organisch entstanden. Unser Gründerinnen-Team ist ja auch hat sich über einen Zeitraum von 1 Jahr zusammengesetzt. Ich habe zufällig Maria an der ETH getroffen. Wir kannten uns vorher nicht. Wir haben dann angefangen, zusammen zu arbeiten. Und ich kannte von früher aber noch aus dem Studium Hanna. Die war damals noch in Freiburg, die schon immer gesagt hat, wenn ihr da mal was startet, komme ich dazu. So kam sie dazu, sobald sie ihren anderen Job gekündigt hatte. Und Josephine haben wir über einen Freund kennengelernt. Wir kannten eigentlich ihren Partner ursprünglich. Aber sie war dann die Richtige und die Lust hatte. Und hat das Team komplettiert mit dem Hintergrund in Business. Und so war es Zufall, aber ich muss sagen, jetzt, ich kenne es ja nicht anders. Ja, ich hatte vorher noch kein Startup, aber es ist toll, weil die Supportkultur bei uns ist einfach riesig und alle passen so gut aufeinander auf. Und ich glaube, das macht uns auch ziemlich resilient.
Ja, mega spannend. Immer gut zu hören, wenn es da auch ein Gründerinnen-Team gibt, das Vollgas gibt und sich auch wohlfühlt dabei und hier weiter auf das Pedal drücken will. Ihr arbeitet ja schon mit einigen Partnern und Kunden in verschiedenen Ländern zusammen. Und vielleicht kannst du dann auch ein bisschen darauf eingehen, wer das ist und wie die Zusammenarbeit aussieht und vielleicht auch den Moment, in dem du gemerkt hast, hey, das kann wirklich größer werden, es ist nicht einfach ein spannendes akademisches Projekt, sondern wirklich das Business, das wir aufbauen.
Also, dass es nicht akademisch bleiben wird, das wussten wir tatsächlich schon ziemlich früh, 2020 sicher, dass es das auch nicht bleiben soll, sondern dass wir es immer eigentlich zusammen mit dem Kunden am Kunden und auch zusammen mit unserem Beneficiary, dem Meer und den Menschen am Meer, aufbauen und iterieren wollen, also sehr praxisorientiert gearbeitet haben von Anfang an. Das funktioniert so in den Ländern, in denen wir operieren. Wir haben bisher 7 Sites in 5 Ländern Und das ist eigentlich immer, der Prozess ist immer so, dass wir zuerst nach einem zuverlässigen Partner suchen vor Ort. Das ist meistens eine Organisation, zum Beispiel eine NGO oder aber auch eine Unigruppe. Und diese lokale Organisation fragen wir, hey, ihr habt doch schon Expertise, ihr arbeitet schon mit Korallen oder sonst auf jeden Fall mit dem Küstenökosystem. Wir hätten hier das zu bieten. Habt ihr Lust, es zu probieren? Wir bringen auch die Finanzen mit, denn unsere Kunden sitzen hier. Und dann bewerben wir uns zusammen bei den Regierungen auf die sogenannten Baubewilligungen. Wir bauen ja unter Wasser Infrastruktur, wir brauchen eine Bewilligung. Und in der Umsetzung sind dann am Anfang wir noch dabei und mit der Zeit geht 1 bis 3 Jahre, würde ich sagen, pro Standort, übernimmt dann das lokale Team komplett als Subcontractor. Das heißt, wir beauftragen sie dann mit allen weiteren Projekten, die in die Region reinkommen und haben dadurch zum einen, können wir lean bleiben hier, also Team fernhalten in der Schweiz, was immer Sinn macht. Und auf der anderen Seite geht aber dann viel vom Wert in das Zielland und da wir in vor allem in tropischen Ländern arbeiten, die nicht dafür bekannt sind, dass sie sehr reich sind, haben wir dort einen added social impact, der uns ziemlich wichtig ist. Da kann ich gerne sonst, wenn wir Zeit haben, später nochmal drauf eingehen. Das ist auch aus anderen Gründen noch wichtig für die Langlebigkeit der Projekte. Aber das ist so, wie wir mit den Partnern arbeiten. Und auf der Kundenseite arbeiten wir eben mit Partnern vor allem hier in der Schweiz, in Deutschland, in Frankreich. Wir sind im Prinzip nicht limitiert, wo unsere Kunden herkommen, aber hier kamen sie bisher vor allem her. Und das sind vor allem Nachhaltigkeitsabteilungen, Nachhaltigkeitsverantwortliche von großen Unternehmen, die sich als Pioniere sehen und einen Schritt weiter gehen, als jetzt, sage ich mal, Carbon Credits zu kaufen. Die eigene Dekarbonisierung muss ja sowieso jedes Unternehmen machen, aber darüber hinaus kann man ja viel mehr machen und mit im Hinblick auf anstehende Regulierungen, was Risiken zum Beispiel angeht, die mit dem Verlust der Naturräume zu tun haben, gibt es einfach Unternehmen, die dort schon einen Schritt weitergehen. Das ist natürlich ein freiwilliger Markt. Dementsprechend haben wir auch gesagt, wir wollen unser Risiko dort verringern und sind in einem zweiten Markt und das ist der Tourismus. Und im Tourismus arbeiten wir dann natürlich sehr lokalisiert, also zum Beispiel auf einer karibischen Insel, in Südpanama oder in Nordmexiko, wo dann der Kunde kommt und sagt, ich habe ein Riff, ich möchte, dass es dem gut geht, wieder gut geht oder dass es ist gut und ich möchte, dass das so bleibt. Und dann sorgen wir dafür. Das sind dann sehr individuell geplante Projekte momentan noch.
Ja, mega spannend, ein Riff zu bauen. Das klingt ja extrem schön, aber ist auch extrem kompliziert. Ich meine, ich bin Taucher, ich bin schon durch viele Riffe getaucht. Und was war bisher so die härteste operative Lektion für euch?
Sicher mal die Verankerung. Also wie machen wir das, was wir machen, so stabil, dass es den tropischen Stürmen, die immer mehr und immer heftiger werden, standhält. Durch die Philippinen saßen irgendwie, ich weiß gar nicht, wahrscheinlich mehr, als ich jetzt sage, aber 30 Taifune im Jahr. Wahrscheinlich mehr. In der Karibik ist noch etwas weniger und so, aber sicher die Stabilität war eine Krux, die wir zum Glück letztes Jahr weitestgehend gelöst haben. Da sind wir auch ganz stolz drauf. Einen tollen Ingenieur da, Teilzeit, der jetzt hoffentlich wiederkommt dieses Jahr nach der Finanzierungsrunde. Und haben also wirklich geschafft, unsere Module sind ja klein und die sind aus dem Grund klein und nur etwa 7 Kilo schwer, damit wir eben mit den Menschen arbeiten können vor Ort. Der Einbezug der Menschen bringt uns ein Ownership lokal und eine lokale Governance-Struktur, die uns dabei hilft, das Projekt langfristig lokal zu verankern. Und alle mit an Bord zu holen, dass auch alle dafür sind. Sonst funktioniert das nicht, wenn die Leute anfangen, da zu fischen zum Beispiel. Das heißt, es müssen wie alle dafür sein. Deshalb ist ein ganz wichtiger Grund dafür, dass unsere Module klein sind. Jetzt hatten wir die Herausforderung, diese kleinen Module aber so zusammenzusetzen und so im Boden zu verankern, dass uns das nicht um die Ohren fliegt, wenn wir richtig starke Strömungen kriegen und hohe Wellen. Und da haben wir jetzt ein geschicktes, inneres Verbindungssystem entwickelt. Das sieht man von außen gar nicht, das aber 60 Module zu einem verknüpft und also auch das Gewicht der 60 Module dann auf einmal auf den Boden wirkt. So kriegen wir sogar eine Gewichtsverankerung, was ziemlich cool ist. Insofern macht das trotzdem immer noch Spaß. Aber ein wichtiger Schritt war sicher die Vereinfachung auch. Also wir arbeiten jetzt mit standardisierten Modulen, das erleichtert auch das Training der lokalen Teams und das hat also viel hat uns wirklich sehr weit vorangebracht jetzt letztes Jahr.
Gut, ja, Ries, wir haben das gehört, eingangs finanziert sich aktuell über Omnium. Warum habt ihr euch entschieden, die Community als Investorinnen und Investoren einzubeziehen und nicht nur klassische VCs oder eben Stiftungen anzugehen?
Also wir sind einfach sehr Community-getrieben. Das kommt sicher auch daher, dass das natürlich ein Thema ist, was Menschen berührt. Viele Menschen möchten helfen, aber wir sind in der Schweiz. Wie kann man aus der Schweiz dem Ozean helfen, haben Bezug zum Ozean? Und so haben wir eigentlich Reefs von Anfang an aufgebaut als ein Unternehmen, das ja auch der Community was zurückgeben will. Eigentlich geben wir uns gegenseitig Motivation. Es ist ganz toll, was wir kriegen von unserer Community, und ich hoffe, wir geben dementsprechend auch Motivation raus. Und so haben wir uns entschieden, ein Teil des Unternehmens soll dieser Community gehören, allen, die Aktien an Reefs kaufen möchten. Und so in den Impact, aber auch dann in einen gesunden Return investieren wollen, den diese Aktien, ich sag mal, hoffentlich ab 2029 dann generieren. All die sollen auch diese Möglichkeit dazu haben. Und deshalb kann man im Juni wirklich schon ab ganz kleinen Tickets dann bei uns investieren.
Okay. Und wenn jemand jetzt in Reefs investieren möchte, was muss diese Person wissen über Risiken, aber auch Chancen, vielleicht Zeithorizont und euren Weg zum Break-Even?
Das ganz Wichtige ist, wie bei jedem Investment in eine einzelne Firma, man sollte nur Geld investieren, das man nicht in 5 Jahren braucht, am besten auch nicht in 10. Weil ein Investment in eine Einzelfirma ist immer mit einem hohen Verlustrisiko bis zu 100% verbunden. Das als Disclaimer, das weiß wahrscheinlich jeder. Wir haben uns so aufgestellt, dass wir jetzt gerade auch mit dem Schritt, die Community an Bord zu holen und eben kein Venture Capital, sozusagen wir wollen langsamer wachsen, also weniger viele Leute einstellen, aber schneller Break-Even gehen und schneller in die Profitabilität. Das heißt, wir haben einen hohen Fokus jetzt auf die Kundenbeziehungen und Sales und auf unsere Unit Economics und wollen 2027 Break-Even sein. Ich sag mal, bis der Profit dazu ausreicht, dass wir dann Dividenden zahlen und Aktienrückkäufe, gehe ich gleich drauf ein, denke ich eben 2029 etwa. Also man muss bereit sein, einen langen Zeithorizont für seinen Return in Kauf zu nehmen. Man muss bereit sein, zu akzeptieren, dass es in dieser Welt auch komplett verloren gehen kann, dieses Geld. Aber unser Plan und unser Versprechen, dass wir unser Bestes geben, ist eben strukturiert, unsere Aktionärinnen wieder auszukaufen mit der Zeit, indem wir die Aktien selbst zurückkaufen oder irgendwann an eine Impact-Börse gehen. Oder über das Impact Secondaries, also wenn zum Beispiel eine große Stiftung irgendwann reinkommen will und alle Aktien kaufen, dann ist das auch eine gute Exit-Variante für unsere InvestorInnen.
Absolut. Ulrike, vielen Dank für das Interview und viel Erfolg mit Reefs. Wir drücken dir auf jeden Fall die Daumen und wünschen dir alles Gute, eine gute Zeit.
Ja, danke euch.
So, kommen wir zu den Transaktionen der Woche. Auch letzte Woche sind einige Transaktionen kommuniziert worden und wir starten gleich mit dem Exit der Woche. Limmatec Biologics, ein klinisches Biotech-Unternehmen aus Schlieren, das wird nun von Eli Lilly übernommen. Der Deal hat ein Volumen von bis zu 780 Millionen US-Dollar in Cash, bestehend aus einer Upfront-Zahlung und zusätzlichen Meilenstein-Zahlungen bei klinischen und regulatorischen Erfolgen. Limmatec wurde im 2015 gegründet, nachdem GSK das Vorgänger-Biotech-Unternehmen Glycovaxin übernommen hatte.
Ja, was macht Limmatec genau? Ich gebe zu, ich habe das jetzt nachgeschaut und habe mir das auch notiert. Sie entwickeln Impfstoffe gegen bakterielle Infektionen, insbesondere gegen Erreger, bei denen Antibiotikaresistenzen zunehmend zum Problem werden. Im Fokus stehen unter anderem Wirkstoffe gegen 3 der bekanntesten resistenten Bakterienstämme. Der wissenschaftliche Ansatz ist sehr spannend, weil Limmatec nicht primär klassische Oberflächenantigene adressiert, sondern Toxine und Superantigene, die eben die Krankheit antreiben.
Ja, und als klinisches Biotech hat Limatech natürlich wie bei vielen Biotech-Exits noch keine echten Kunden. Zielmärkte sind aber klar: weltweite Gesundheitssysteme, Kliniken, Patientengruppen mit hohem Infektionsrisiko. Und ihr Lead-Programm, das befindet sich bereits in der Phase 1 und zielt auf einen Impfstoff gegen Staphylokokken ab, eine der wichtigsten Ursachen von Infektionen nach Operationen in Spitälern.
Ja, spannend ist der Deal vor allem, weil Lilly hier eine Plattform für bakterielle Impfstoffe übernimmt und das in einem Umfeld, in dem Antimikrobial Resistance immer stärker zum globalen Gesundheitsproblem wird. Für Lilly ist Limatech eine Möglichkeit, Prävention gegen schwer behandelbare bakterielle Infektionen früh in die Pipeline zu integrieren. Für das Schweizer Biotech-Ökosystem ist es ein weiterer sehr großer M&A-Outcome aus dem Life Science Cluster rund um Schlieren.
Ja, ich finde, der Deal, der zeigt sehr gut auf, wie wertvoll klinische Plattformtechnologien bereits vor der effektiven Anwendung werden können, wenn sie eben noch früh in der Entwicklung, in der Phase One sind. 780 Millionen US-Dollar, die hängen natürlich auch eben stark an den klinischen und regulatorischen Meilensteinen. Da wissen wir jetzt nicht die genaue Aufteilung, die wurde uns nicht preisgegeben. Leider wäre es sicher auch noch spannend zu sehen. Aber es zeigt halt gut auf, große Pharmaunternehmen, die suchen ganz gezielt nach differenzierbaren Plattformen gegen medizinisch schwer lösbare Probleme. Und Limatech bedeutet für Lilly nun eben Zugang zu globaler Entwicklungskapazität, Manufacturing Scale und kommerzieller Infrastruktur.
Für die zweite Transaktion gehen wir nach Lausanne. Bisium, ein 2018 in Lausanne gegründetes Startup im Bereich KI und Data, hat nach 8 Jahren Bootstrapping seine erste Finanzierungsrunde abgeschlossen. Der Betrag wurde nicht veröffentlicht, aber die Runde wurde von Columbus Venture Partners und Concentric Co. geführt. Bemerkenswert ist, Bisium beschäftigt bereits 100 Mitarbeitende in Europa.
Ja, die Firma bietet KI und Data Services für Unternehmen in stark regulierten Branchen, also vor allem Life Science und Spezialchemie an. Das Unternehmen fährt ein duales Modell aus Consulting und auch eigenen Softwareprodukten. Dazu gehören unter anderem ein Tool für klinische Dokumentation und eine Datenplattform, also Lösungen, die direkt in komplexe regulierte Enterprise Workflows eingebettet werden kann.
Ja, wir haben uns auch mal die Kundenliste angeschaut. Visium hat bereits mehr als 250 KI- und Data-Projekte umgesetzt und arbeitet mit Unternehmen wie Roche, Novartis oder DSM zusammen. Das zeigt, dass eben Visium nicht nur generische KI-Beratung verkauft, sondern in anspruchsvollen Industrien mit hoher Qualitätsdaten und Compliance-Anforderungen verankert ist.
Ja, ich finde es spannend, nach 8 Jahren Bootstrapping mit 100 Mitarbeitern nun ein gutes Investorensyndikat mit Columbus Ventures Partners und Concentric aufzunehmen. Columbus, die bringen Life Science Expertise und Concentric, die setzen generell auf Softwareunternehmen, die dazu bereit sind, traditionelle Branchen zu transformieren. Es sind auch einige spannende Angels mit dabei und finde ich insgesamt strategisch sehr passend, weil Visium genau an der Schnittstelle von KI, Enterprise, Transformation und regulierten Industrien sitzt.
Das Kapital soll genutzt werden, um in Europa und den USA zu expandieren, das Team weiter auszubauen und das Portfolio zu skalieren. Parallel zur Runde verstärkt Visium auch Governance und ein Advisory Board mit erfahrenen KI, Life Science und Operator-Profilen. Strategisch geht es also darum, aus einem profitabel gewachsenen KI-Dienstleister eine breitere Produkt- und Plattformfirma für regulierte Industrien zu entwickeln.
Ja, kommen wir zur letzten Transaktion. Avian, da kommen wir zurück nach Zürich, ist ein Industrial Tech Startup. Sie haben nun eine Finanzierungsrunde über 2 Millionen abgeschlossen. Gemäß den uns vorliegenden Infos wurde die Runde vollständig von Founderful finanziert. Avian, das ist ein University of Zurich Spin-off von Thomas Langley und Drew Hanover.
Avian entwickelt thermische Kamerasysteme zur Früherkennung von Bränden in industriellen Umgebungen. Die Systeme überwachen Anlagen und erkennen kritische Temperaturveränderungen, bevor eben ein Feuer entsteht. Zusätzlich bietet Avian mit Avian Vision eine Softwarelösung an, die bestehende CCTV-Kameras um Brand- und Raucherkennung erweitert, ohne dass neue Hardware installiert werden muss.
Ja, ist natürlich klar, Kunden, das sind Industriebetriebe mit erhöhtem Brandrisiko, etwa Recyclinganlagen, Öl-, Gasbetriebe, Sägewerke, aber auch Plattenhersteller. Avian ist bereits in 9 Ländern im Einsatz und schützt mehr als 50 Anlagen. Zu den Kunden gehören in den USA Camps Pallet, Sierra Pacific Industries und Tolko, und in der Schweiz zum Beispiel Schilliger Holz und Blumer Lehmann.
Spannend ist, dass Avian laut eigener Aussage seit der Gründung profitabel ist und trotzdem jetzt Kapital aufnimmt, um schneller zu skalieren. Das ist eben kein klassischer «Wir brauchen Geld, um Product Market Fit zu suchen» Case, sondern eher ein Fall von «Der Markt funktioniert, jetzt soll Vertrieb und Engineering hochgefahren werden». Dass Founderful die gesamte Runde zeichnet, zeigt auch eine starke Conviction in ein sehr konkretes Industrial KI-Problem.
Ja, und das Kapital, das soll jetzt vor allem in den Ausbau vom Engineering- und Sales-Team in den USA und in Europa fließen. Strategisch geht es darum, die bereits validierte Lösung schneller in weitere industrielle Märkte zu bringen. Der Painpoint ist klar, Industriebrände versuchen enorme Sicherheits- und Ausfallrisiken, und Avian, die positionieren sich hier genau an der Stelle, wo Prävention deutlich günstiger ist als Schadenbegrenzung.
So, das wär's gewesen mit Burnrate, dem VC Insider Podcast. Wenn ihr unseren Podcast unterstützen wollt, abonniert unseren Newsletter und teilt diesen in eurem Netzwerk. Vielen Dank fürs Reinhören. Wir wünschen euch ein schönes Wochenende. Take care und tschüss.